Heute zu Gast mein alter Freund, mittlerweile Krypto-Investor und NFT-Experte Jascha Samadi.
Es kommt ja aus zwei Seiten. Ich glaube, zum einen merken Künstler, die es ja auch nicht unbedingt immer leicht gehabt haben oder leicht haben, dass du auf einmal Plattformen und Infrastruktur im Internet hast, wo wir eben Kunst zu dem machen können, was es ist, nämlich limitiert. Und damit dort einfach Geld verdienen kann.
Let's go! Go, go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Die Firma Broad Up, B-R-O-A-D, wie Broadcast, Broad Up aus der Schweiz, hilft, ein Problem zu lösen, an dem wir gerade alle leiden, wir besonders. Es gibt keine Messen, es gibt keine Präsenzveranstaltung. Also muss man als Firma vor allen Dingen seine Zielgruppen ja digital erreichen. Und das heißt häufig über Videokommunikation. Und Videokommunikation kann man halt gut und schlecht machen. Und es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, vom einfachen Zoom-Call mit den verschiedensten Hintergründen, die man natürlich auch alle gut und schlecht machen kann, bis halt zu wirklich größeren Projekten. Bei all dem hilft euch BroadUp. Die beraten euch bei eurer Videokommunikation. Von der Frage, was mache ich eigentlich? Mit wem mache ich das, mit welcher Software, mit welcher Hardware? Am Ende können sie euch vielleicht sogar helfen, das vernünftig zu schneiden und aufzubereiten. Es ist keine Produktionsfirma, sondern eine Videoberatungsfirma mit verschiedensten eigenen Kompetenzen. Wer sich über Videokommunikation gerade Gedanken macht, bitte schaut nach, was die anbieten. Lest nach auf der Website von broadup.ch. Im Zweifel auch gerne einen Termin vereinbaren. Die freuen sich wohl. Der Jascha und ich, wir haben durch Zufall vor so 12, 13 Jahren gemeinsam als Unternehmer angefangen und beide im Digital-Marketing-Space. Und seitdem kennen wir uns, haben uns immer wieder getroffen. Und vor ungefähr 5 Jahren ist er dann ganz anders abgebogen als ich und ist Krypto-Investor geworden, hat einen Fonds geraced und investiert in verschiedensten Krypto-Technologien und auch in die Währung. Und am Anfang habe ich das gar nicht so ganz verstanden, auch nicht so ganz ernst genommen. Und im letzten Monat ist mir immer mehr klar geworden, was er da vielleicht für ein super Näschen hatte. Und als jetzt in den letzten Wochen das Thema NFT immer weiter aufkam, da habe ich ihn mal wieder kontaktiert und wir haben ein bisschen getextet. Und ich habe verstanden, okay, dringend muss ich mit Jascha mal sprechen hier im Podcast, weil all die Fragen, die man so hat, wenn man das so liest, was ja gerade wahrscheinlich die meisten von euch auch irgendwie lesen, digitale Kunst kostet Hunderttausende. Irgendwelche Sammelkarten, digitale Sammelkarten, Videoclips von LeBron James kosten ein paar Hunderttausend. Wie kann das sein? Was passiert da genau? Und das habe ich mir von ihm erklären lassen. Er ist selber sowohl Sammler, aber vor allen Dingen auch Investor in diese ganzen Tokens, in diese Währungen. Und hat da erklärt, worum es da eigentlich geht, was er da tut. Das Ganze hat nicht so viel mit Bitcoin zu tun. Da haben wir nur ganz am Schluss ein bisschen drüber gesprochen. Sondern vor allen Dingen in dieses ganze Ökosystem Krypto. Und am Ende wird auch die Frage beantwortet, die ja der Sven Schmidt hier, unser Stammgast, immer stellt. Was kann Blockchain und was kann Krypto am Ende wirklich helfen? Sagt mal eine Anwendung, wo es wirklich passt. Sven ist ja der skeptisch, genau wie viele andere Investoren ja auch, aber ganz viele Menschen sind extrem bullish und eine neue Generation kommt, die da offensichtlich, zumindest würde man es aktuell so einschätzen, sehr, sehr viel Wert sieht. Und dazu gehört der Jascha und hat uns erklärt, warum. Und das Ganze ist ein ziemlich abgefahrener Podcast. Es kommt sogar raus, dass er vielleicht demnächst einen Fonds hat, in dem mehrere Milliarden an Wert drin sein könnten. Also, das ist mein Wort. Auf geht's. Rein ins Gespräch mit Jascha Samadi. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Heute eine ungewöhnliche Folge, weil ich selbst total geflasht bin. Wir beide kennen uns jetzt bestimmt 10 Jahre oder so, hätte ich gesagt, aus der Branche. Damals hat Jascha noch Mobile Advertising gemacht und ich selber ja auch sozusagen Digital Marketing, da waren die Wege sehr kurz und wir sind immer so ein bisschen in Kontakt geblieben und ich habe schon vor 3, 4 Jahren mitbekommen, dass du immer mehr so in diesen Krypto-Bereich reingehst, Investor wirst. Aber erst vor kurzem ist mir klar geworden, was ihr da gebaut habt und wie tief und auch wie krass ihr da unterwegs seid. Und das, dachte ich, ist auf jeden Fall einen großen Krypto- und NFT-Podcast wert. Also herzlich willkommen, Jascha Samadi.
Vielen Dank, Philipp. Freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
Ja, also so ist es doch. Du hast angefangen als Unternehmer mit Mobile Advertising, ne?
Richtig, genau. Also das war 2009, damals mit dem Kjell Fischer, den du auch kennst, und dem Andre Jus. Haben im Grunde eine Company namens AppRob gegründet, also Frühzeit Mobile. Geld von Neuhaus, die damals noch sehr aktiv waren, und T-Venture geraced. Ja, und im Grunde ganz früh so in dieses Mobile-Ökosystem rein und letztendlich am Ende.
Fast zu früh, oder?
Sicherlich ein Tick zu früh, aber ich glaube, das gehört irgendwie immer dazu, dass du halt, wenn du weißt, dass da eine Welle kommt, im Zweifel halt ein Jahr oder 2 Jahre zu früh irgendwie anschwimmst. Und das war bei uns ein langer Weg, also wir haben echt lange gebraucht, bis wir profitabel waren. und haben dann am Ende, einfach auch weil der Mobile-Markt irgendwie, weiß nicht, wir haben irgendwie so 6 Jahre lang irgendwie erzählt, heute 2009 wird das Jahr des Mobile, 2010 wird das Jahr des Mobile, 2011 wird das Jahr des Mobile. Und naja, irgendwann kam es dann, wir haben dann 2014 die Firma an Opera verkauft, den Browser, die damals in den Mobile-Bereich stärker reingehen wollten, also auf der Vermarktungsseite. Und da war ich dann 3 Jahre im Konzern und bin dann darüber tatsächlich in den Kryptobereich gerutscht, weil für den Browser heute. Und
deswegen Opera dann, ist ja kein so bekannter Browser. Ne?
Ja, also ich würde mal sagen, in westlichen Märkten eigentlich nicht. Aber vor allem in Emerging Markets sind die halt echt groß. Also glaube ich so zu meiner Zeit damals noch, ich bin dann 2016 da raus, Ende 16 so 250 Millionen Nutzer, glaube ich, über alle Devices. Indien alleine, glaube ich, 50 Millionen Nutzer. Also schon durchaus eine Bank. Und für die war halt Mobile Technology und vor allem Vermarktungsseite irgendwie wichtig. Das hatten sie irgendwie nicht auf dem Schirm und haben da eben stärker akquiriert. Wir waren dann eine von den Companies, die damit reingerutscht sind. Und ich bin dann, wie gesagt, darüber dann in den Kryptobereich gerutscht, sehr früh, weil für den Browser das tatsächlich ein relevanter Produktbestandteil wurde. Also wenn du dir heute einen Opera-Browser runterlädst auf allen Devices, kommt der im Grunde als fester Produktbestandteil mit einer Wallet. Und aus dieser Wallet kannst du aus dem Browser direkt heraus Kryptos empfangen, versenden, mit Applikationen, die auf der Blockchain gebaut sind, interagieren. Und das war so ein bisschen mein Einstieg damals eigentlich in das Thema.
Also AppRupt hieß eure Firma damals, die Mobile-Marketing-Firma, lange gemacht und hast du gerade erzählt, bis weitergegangen ist. Aber der Exit war auch gut, aber war jetzt nicht so, dass man sagt, okay, für alle Zeiten ausgesorgt, Südsee, sowas nicht. Das war, glaube ich, du musstest schon noch was machen, so ein bisschen, oder?
Naja, ich glaube, es ist immer relativ. Also jetzt, ich meine, ich komme ja auch aus einem sehr bescheidenen Haushalt. Also das war schon eine Menge Geld für uns, glaube ich, für uns alle. Klar, mit dem, was man heute so teilweise irgendwie liest an Summen, waren wir da natürlich schon nochmal eine Ecke von entfernt. Und ich glaube, unabhängig jetzt von der Größenordnung, sind wir alle vom, ich meine, Kjell ist dann ja auch raus, wir haben den Deal so verhandelt, dass sie im Grunde nur 2 Gründer festmachen. Kjell ist dann raus, nach dem Verkauf hat dann einen kurzen Break gemacht und wir haben im Grunde direkt wieder das nächste Ding gestartet. Das heißt, so vom Typus her sind wir, glaube ich, ähnlich, dass wir jetzt gesagt hätten, so, ich muss jetzt irgendwie, habe jetzt eine Firma verkauft und muss jetzt irgendwie 12 Monate nach Tibet und mit Mönchen irgendwie auf dem Berg leben, sondern wollten eigentlich irgendwie das nächste Ding machen.
Ah, genau. Und ich habe damals irgendwie, waren wir ab und zu mal lunchen oder so, da hast du schon erzählt, dass du jetzt in diese Kryptoszene eintauchen willst, so 2016, also fast 5 Jahre her. Und ich dachte mir, okay, spannend, aber habe das jetzt so erstmal so mal abwarten, was kommt. Wir hatten dann überlegt, ob du mal ab und zu Gastartikel schreibst für Finance Forward und so und immer mal wieder Kontakt. Aber mir war nicht klar, wie groß dieser Bereich werden würde und wie tief ihr da drin seid. Mittlerweile habt ihr einen Fonds geraced, auch keinen kleinen Fonds.
Richtig, genau. Also wir haben 2018, dann habe ich mich mit dem Sebastian Blum zusammengetan, der ja auch lange Jahre, also im Grunde viel Venture-Erfahrung mitgebracht hat, für die T-Venture lange Jahre in San Francisco das Nordamerika-Geschäft geführt hat. Darüber haben wir uns dann auch kennengelernt, weil T-Venture bei uns 2010 in die alte Company investiert hat. Und genau, wir haben uns 2018 zusammengetan. Unser Head of Research Felix ist noch mit dazugekommen und haben im Grunde mitten im Bärmarkt, also wer sich erinnert, 2017 oder 16/17 war ja im Grunde so der letzte Bull-Cycle, könnte man sagen.
Für Krypto.
Für Krypto, genau. Und dann ist natürlich Anfang 18 alles gecrashed und wir dachten uns dann nach dem Crash, gut, laufen wir mal los und versuchen, Crypto-Fund zu raisen. Das ist uns auch gelungen. Also wir haben jetzt, wie gesagt, investieren jetzt im Moment aus dem zweiten Fund, haben über beide Funds hinweg so knapp 150 Millionen under Management. Das Portfolio im ersten Fund hat sich extrem gut entwickelt, weil wir gemerkt haben, in diesem, es war eigentlich eine schöne Zeit, also in diesen 2018, 19, 20, wo Mainstream-Media eigentlich kaum über Krypto berichtet hat. Irgendwie Bitcoin war wieder zurück bei 3, 4, 5, so in dem Korridor, $1,000. Haben wir aber trotzdem unheimlich gute Gründerteams gesehen, die einfach diese sehr ruhige, produktive Zeit genutzt haben, um im Grunde das zu machen, was sie sowieso machen wollten, völlig unabhängig davon, wo jetzt der Bitcoin-Preis gerade steht. Und das heißt, für ein Early-Stage-Geschäft, was wir ja im Grunde aus Greenfield One machen, wir sehen uns im Grunde als Early-Stage-Crypto-Fund, war das eine unfassbar gute Zeit, weil wir da echt in gute Gründer, gute Teams und auch interessante Opportunities mit reingekommen sind in dieser, ja eigentlich in der Phase, wo der Markt im Grunde jetzt, was die Public-Bewertung von Bitcoin und anderen Coins war, im Grunde sehr, sehr, sehr stark auf dem Boden war.
Sag mal, wer hat euch das Geld gegeben? Also wer sind die sogenannten LPs in den Fonds?
Genau, also in der ersten Form, muss man sich sagen, war irgendwie auch viel unser eigenes Geld. Und so fing es im Grunde eigentlich auch an, dass ich, als ich dann bei Opera raus war, auch tatsächlich zusammen mit Kjell und dem Alex Friedrich, dem dritten bei Weinlex im Bunde, angefangen habe, irgendwie so blind erstmal zu investieren. Und 2016 und 17 war das so in diesem ICO-Markt, da hat im Grunde jetzt ein Blinder mit einem Krückstock irgendwie Geld verdient, weil halt alles nach oben gegangen ist. Und irgendwann haben wir gemerkt, so ja, eigentlich macht es, also wenn man das jetzt weitermacht, dann muss das irgendwie mit Vollfokus gemacht werden, weil so nebenher macht irgendwie keinen Spaß. Und oder Alternative, wir gucken uns irgendwo Funds an, und um da letztendlich zu investieren, und die machen das dann. Und damals dann relativ schnell gesehen, okay, in Deutschland und Europa eigentlich gab es keine professionalisierten Funds in dem Bereich. In den USA war das anders. Da ging gerade Andreessen Horowitz mit dem 500 Millionen Crypto Venture Fund an den Start. Sequoia und Unisquare Ventures hatten alle Teams irgendwie unterstützt und gebackt. Das heißt, das Ökosystem an wirklich professionalisierten Early-Stage-Crypto-Funds bildete sich damals. Und mit denen haben wir auch gesprochen, um zu gucken, ob das irgendwie was für uns wäre. Und haben uns dann tatsächlich entschieden, in der Zeit dann, als, wie gesagt, Sebastian dazu kam, das eigentlich selber zu machen in Europa. Und das heißt, im ersten Fund war das viel auch unser eigenes Geld, irgendwie Friends, Family, Leute, die wir irgendwie gut kennen, Angels, andere Unternehmer, zwei kleine Family Offices. Und im zweiten Fund wurde das Ganze, ich sag mal, das Produkt, wenn du es als Produkt siehst, schon institutioneller. Da ist Bertelsmann als großer Anchor mit drin. Wir haben auch Family Offices, wie hier aus Hamburg zum Beispiel, Lennarts, großes Multifamily Office aus den USA, Familie Haas, also aus die Erben vom Lieber Strauß Gründer. Also ein bunter Top, viele auch Leute aus dem Crypto-Space, die man so vielleicht gar nicht kennt. Genau, sind da jetzt, wie gesagt, seit 2018 unterwegs und investieren in der Regel eine halbe bis 2,5 Millionen, also wirklich früh, so Pre-Seed, Seed, Serie A wir sagen es eigentlich Crypto Networks und Applications.
Also ihr investiert eigentlich gar nicht in Firmen selber, sondern eher in die Networks. Also du hast schon mal mir vorab im Gespräch erzählt, das ist eigentlich eher, macht mehr so eine Art Geldanlage in Währung oder in so Networks, aber nicht, dass ihr Anteile an Firmen kauft.
Richtig, also typischerweise ist das, was wir investieren, muss man sich als eine Art Netzwerk vorstellen. Bitcoin oder auch Ethereum, dahinter steckt ja auch keine Firma mit einem klassischen Leadership-Team, wo ich jetzt Equity halte, dann sitze ich im Board und versuche dann irgendwie über mehrere Runden hinweg meine Ownership und mein Equity da irgendwie zu verteidigen. Sondern das sind dezentrale, mittlerweile in diesem Reifegrad dezentrale Netzwerke, die in der Regel und vor allem über die Community gesteuert und gemanagt und maintained werden. Und architektonisch, deswegen spricht man auch von Netzwerken, muss man sich das so ein bisschen so vorstellen wie diese frühen Peer-to-Peer File-Sharing-Netzwerke. Ja, das heißt, das sind ist eine Vielzahl von Servern und Nodes, die sich im Grunde zu dem Netzwerk dazuschalten können und jederzeit auch wieder wegschalten können, die alle dasselbe Protokoll laufen. Und dieses Protokoll gibt im Grunde das Regelwerk für die Plattform und für die Chain fest. Und die typischerweise, wie so ein Early-Stage-Investment in so ein Netzwerk dann läuft, ist das schon in der Frühphase, dass, ich sag mal, relativ ähnlich mit dem ist, was typischerweise ein VC machen würde. Das heißt, wir treffen uns mit den Teams, wir versuchen eine Relationship aufzubauen mit den Gründern. Wir verbringen wirklich viel Zeit, also pre-Covid auch natürlich irgendwie physisch mit den Teams, investieren dann in Runden, die eigentlich gar nichts mehr mit dem, was wir vor 4 Jahren mit ICOs mal gesehen haben, zu tun haben, sondern schon klassisch strukturierte Seed- und Serie-A-Runden mit dem Unterschied, dass du in der Regel das Asset, das du dort eben dann zeichnest, kein Equity ist einer Company, die irgendwann verkauft wird, sondern ein Token. Und dieser Token repräsentiert einen Ownership-Stake innerhalb dieses Netzwerkes, das dann irgendwann 2 Jahre später, wenn man jetzt mal das Ganze aus der Seed-Phase betrachtet, 2 Jahre später gelauncht wird. Und das ist im Grunde so die Struktur. Das wäre natürlich dann dazwischen einfach auch so ein bisschen, um uns abzusichern, in Hybridstrukturen manchmal arbeiten, weil die Gründer natürlich dann schon, ich sag mal, in einer Entity sich irgendwie zusammentun, aus der heraus sie natürlich auch dann Gehälter zahlen und Mitarbeiter einstellen. Das heißt, da hängen wir teilweise auch mit drin, in so einer Hybridstruktur. Aber das Kernasset ist dann nachher eigentlich der Token, an dem dann künftig zu launchenden sozusagen Netzwerk.
Welche sind eure besten Tokens aktuell? Also was sind so die Hits im Portfolio?
Also im Fund 1 mit Abstand eigentlich so die beiden besten. Glaube ich, haben wir es geschafft, so den DeFi-Deal, also DeFi steht für Decentralized Finance, 2019, 2020 zu machen. Da waren wir im Grunde der First Check in der Pre-Seed-Runde, nämlich Oneinch. Oneinch ist ein DEX-Aggregator. DEX steht im Grunde für Decentralized Exchange. Von denen es ganz, ganz viele gibt auf Ethereum. Das heißt, das sind im Grunde Smart Contract gesteuerte Exchanges, wo du und ich jetzt miteinander traden können, also Tokens, ohne dass dazwischen ein klassischer Marktplatz wie Coinbase oder Kraken steht. Das heißt, das sind Peer-to-Peer-Systeme, über die wir im Grunde handeln, die mittlerweile echt viel, viel Volumen machen. Und Oneinch ist letztendlich ein Layer, der sich da drüber legt. Und ähnlich wie Google das, sage ich mal, in der Frühphase vom Web ja relativ elegant gemacht hat, mir als Nutzer im Grunde zu der Information, die ich suche, über alle Webseiten hinweg verteilt, den besten Eintrag zu rauszupicken, macht Oneinch das ähnlich mit Crypto-Assets. Das heißt, ich gehe hin, habe ein sehr intuitives Interface und suche ein Asset und Oneinch gibt mir aus vielen, vielen unterschiedlichen Supply-Quellen, also nämlich diesen dezentralen Exchanges, das Asset zu dem günstigsten Preis mit der günstigsten
Slippage. Also ist das eine Art Suchmaschine?
Ist eine Art Suchmaschine für digitale Assets oder wie gesagt ein DEX-Aggregator, das heißt aggregiert Trading-Volumen und gibt dir dann über mehrere Exchanges hinweg den besten
Aber
Preis.
Aber ist keine Firma?
Ist keine Firma, tatsächlich, genau. Also das ist in der Regel ist diese Evolution dieser Networks dann so, dass in den ersten 2-3 Jahren, nachdem wir investieren, also das ist wirklich Frühphase, ist die Relationship, die wir haben, schon sehr typisch VC geprägt, sehr eng mit dem Team. Aber irgendwann ist es dann tatsächlich so, dass das Team auch mit dem Launch dieses Netzwerks die Kontrolle abgibt. Also wenn du dir heute anguckst, zum Beispiel, und Ethereum ist da das beste Beispiel, weil das aus meiner Sicht das reifeste Beispiel ist, wurde ja mal gestartet von dem Vitalik Buterin, ganz, ganz früh. So, der ist aber heute kein CEO von Ethereum. Der hat auch keine Kontrolle, der hat auch keine Handhabe, die über Entscheidungen, die jetzt andere nicht treffen. Der hat sicherlich noch einen sehr, sehr hohen Einfluss in der Community, aber die Entscheidungen werden da wirklich basisdemokratisch in der Community getroffen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied in dem mentalen Modell, dass es hier nicht darum geht, weil es ist im Grunde, kannst du ja Krypto auch als so ein bisschen als Anti-Establishment zu dem verstehen, was im Grunde das Web heute geworden ist, nämlich ein Web, das sehr klar dominiert von zentralen Plattformen im Grunde ist und wenigen Plattformen. Und hier geht es wirklich darum, offene Systeme zu schaffen und die Systeme in die Hände derjenigen zu geben, die sie letztendlich nutzen.
Und erzähl mal, sagen wir mal, so der Wertzuwachs, also als ihr da die ersten Tokens gekauft habt, also kauft man dann Tokens von Oneinch?
Richtig, genau. Also du zeichnest in der Regel dann eben Pre-Launch-Token. Diese Verträge sind ganz normal aufgesetzt wie ein normaler Beteiligungsvertrag auch. Wie
gesagt, aber geht man das zum Notar?
Nein, das nicht. Und in vielen Fällen investierst du auch nicht in Fiat, also Euro oder Dollar, sondern Oneinch hat auch gar kein Bankkonto. Und
wo haltet ihr jetzt die Anteile?
Wir halten die Anteile, das ist tatsächlich auch eine der schönen Dinge, die vor 5 Jahren noch nicht der Fall war. Es gibt mittlerweile ein sehr starkes Ökosystem an, ich sag mal, Infrastrukturprovidern für institutionelle Investoren. Also es gibt da Custodians, Coinbase Custody oder in Deutschland Finor, mit denen wir zum Beispiel zusammenarbeiten, die im Grunde als Dienstleistung sichere Verwahrung von Crypto-Assets und Tokens anbieten.
Okay. Und dann sag mal, jetzt man geht dann da rein und kauft dann für ein paar Cent oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also im Grunde die Bewertung, das ist natürlich ganz unterschiedlich davon, wie weit ist das Team, haben die was vorher schon mal gemacht. Also es ist jetzt gar nicht so anders, wie jetzt auch, wenn du irgendwie ein Early-Stage-Consumer-Tech-Startup triffst, die nächste App bauen wollen oder irgendwie das nächste E-Scooter-Thema.
Aber das heißt, ihr habt da jetzt irgendwie, was ist denn der Token heute wert?
Heute ist der Token, Oneinch, glaube ich, tradet so im Moment bei $5.
$5. Das heißt, wenn man sich so vorstellt, ihr habt jetzt investiert, ich spinne jetzt mal rum, keine Ahnung, für 10 Cent, dann ist es schon irgendwie, wenn das so wäre, dann wäre das schon jetzt irgendwie ein ordentlicher Return.
Richtig, genau. Du kannst, also was wir natürlich, und das habe ich vorher oder haben wir vorher selber auch gesehen, du kannst da schon Venture-like Returns.
Das wären doch deutlich mehr.
Genau, klar. Das kannst du schon machen. Das ist auch das Ziel letztendlich des Funds, mit dem, was wir im Kern machen, dass wir natürlich das Mandat haben, das Geld, das uns gegeben wird, letztendlich auch gewinnbringend einzusetzen.
Was jetzt kommt, macht mich extrem stolz und auch glücklich und erleichtert, weil Folgendes ist passiert. Wir haben doch im letzten Jahr, Anfang des Jahres, OMR Reviews gelauncht, unsere Software-Bewertungsplattform anstelle unserer Messe. Und die läuft jetzt wirklich gut und deswegen suchen wir hier weitere Hilfe. Da arbeiten schon so ungefähr 15, 16, 17 Leute, kommen da jede Woche ein paar mehr. Und jetzt möchte ich hier, meine Kollegen haben mich gebeten, hier diesen Podcast zu nutzen, um weitere Hilfe zu suchen. Und zwar suchen wir eine Sales Managerin oder einen Sales Manager, wer uns helfen möchte, dieses Reviews-Angebot noch mehr im B2B-Bereich zu kommunizieren und vorzustellen. Bitte meldet euch bei meinem Kollegen Ove, schreibt eine Mail an onoveniemann@omr.com. Schaut mal bei uns nach, wir haben diese Stelle auch ausgeschrieben. Also es geht um OMR Reviews, unsere Plattform, und da ist sehr, sehr viel Nachfrage und wir brauchen einfach Menschen, die uns dabei helfen, das zu bewältigen, sich darum zu kümmern, mit uns gemeinsam. Ich glaube, wir sind echt ein cooler Arbeitgeber. Wir stellen uns auch in solchen Krisenzeiten offensichtlich ein. Wir schaffen da wirklich sehr, sehr relevante Leads und Neukunden heran für wirklich die Top-Firmen der Branche von Salesforce, Finch, Cleverreach, Hootsuite, Kanto, Yext, Atlassian, ganz, ganz viele Partner, die da aktuell schon sozusagen als zahlende Kunden live sind. Ja, wer das natürlich auch sein möchte, klar, auch das, eine kurze Mail an mich, kümmere mich drum. Aber vor allen Dingen jetzt an der Stelle hier der Aufruf, wer möchte bei uns im Sales mitarbeiten, eine Mail an oveniemann@omr.com. Aber was kann man aus dem Fonds rausholen? Ich meine, so normalerweise in der Venture-Szene, da redet man ja immer so von, wenn man es schafft, den Fonds zu vervierfachen. Das ist schon super. Oder dann gibt es manche, schaffen sogar 6 oder 7. Das ist halt so schon für Venture-Fonds richtig gut. Das ist ja auch schwer genug. Wenn man da jetzt 100 Millionen hat, daraus 700 Millionen zu machen, da musst du ja schon auch echt große Hits haben und große Anteile an den Hits und so. Aber wenn ich das bei dir so höre, dann scheint es ja eher möglich, dass man das irgendwie für 20, für 50-fach.
Richtig, genau. Also wir, ohne dass ich jetzt zu viel verraten kann, wir liegen im Moment schon deutlich, deutlich über dem, was typischerweise im Schnitt, sag ich mal so, der übliche Venture-Fonds macht. Wir sehen auch das, was wir machen, verstehen wir nicht unbedingt als Venture. Es hat hohe Überschneidungspunkte und Schnittmengen mit dem, was typischerweise Venture Capitalist macht. Aber am Ende investieren wir früh mit einer langfristigen Perspektive in Teams. Also das ist, glaube ich, ähnlich wie der typische VC. Wir bauen eine Relationship und versuchen den Gründern auch zu helfen. Die Art und Weise, wie wir helfen, ist anders. Wir sind zum Beispiel eigener Akteur in diesen Netzwerken. Ja, wir haben letztes Jahr von Coinbase zum Beispiel einen Head of Engineering, den Jendrik, mit an Bord geholt, der bei uns das sogenannte Staking- und Validation-Geschäft aufbaut. Das heißt, wir lassen eigene Nodes und Server in diesen Netzwerken laufen und helfen damit den Gründern, das Netzwerk in der Frühphase mit anzuschieben. Das heißt, das ist zum Beispiel etwas, das typischerweise der VC nicht machen würde. Wir managen am Ende, muss man auch sagen, ein Portfolio, obwohl wir langfristig orientiert sind, ist das Großteil unseres Portfolios irgendwann liquide. Das heißt, wir haben bei uns im Team einen Portfolio-Manager, der im Grunde Tag ein, Tag aus, und Krypto im Gegensatz zu den Aktienmärkten ist ja auch, muss man auch sagen, 24/7. Das ist ja nicht Montag bis Freitag und dann irgendwie 8 bis 17 Uhr und danach ist irgendwie Licht aus, sondern 24/7, Samstag, Sonntag, das ist ja komplett verrückt teilweise. Also das heißt, wir haben jemanden, der unser Portfolio monitort und versucht auch im Grunde Insights aus dem Portfolio und der Traction zu lernen. Das Schöne daran ist im Kryptobereich, und das ist auch Teil dieser Antithese zu dem, wie das Web heute eigentlich strukturiert ist, wir sprechen hier nicht über Datensilos. Ja, das heißt, es gibt diesen proprietären Datenbegriff nicht. Und das, was wir im Web ja gesehen haben, wo Companies groß geworden sind, in denen sie Daten sammeln, die nur sie verwenden können, das gibt's nicht. Bei Ethereum ist alles public. Ja, das heißt, jeder, der technisch in der Lage ist, kann eine sogenannte Fullnode laufen lassen. Und damit sieht er alles, die gesamte Transaktionshistorie auf der Chain. Das heißt, wir versuchen das zu verbinden bei uns im Portfolio Management mit dem, wie sich das Portfolio in der Performance verhält.
Habt ihr denn auch klassisch Ethereum oder Bitcoin im Portfolio?
Das haben wir nicht gemacht, nein. Weil wir hätten wir machen können oder können wir auch machen. Also wir haben durchaus die Freiheit oder das Mandat, das wir haben, deckt es ab. Wir sagen aber, ich würde mal sagen, im Vergleich zu den vielen, teilweise auch sehr erfolgreichen Crypto-Hedge-Funds, sagen wir eigentlich immer so, der Unterschied zu dem, was wir machen als Crypto-Fund, ist, dass wir, der Hedgefund investiert in die Assets und wir investieren eigentlich in die Person hinter den Assets. Und das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo wir gestartet waren, war Ethereum eigentlich schon zu weit. Es war komplett dezentralisiert. Das Gründerteam hat die Kontrolle abgegeben an die Community, sodass das für uns eigentlich keine Early-Stage-Opportunity in dem Bereich mehr gewesen ist.
Okay, und wo ist denn eigentlich diese Szene? Also wenn, diese Menschen, die du jetzt investierst, das sind jetzt ja nicht dieselben, die jetzt vielleicht, weiß ich nicht, so auf den klassischen Gründer-Events rumlaufen oder auf der Noah oder auf, weiß ich nicht, Bits and Pretzels oder so.
Ja, genau, absolut. Also die, um vielleicht das Klischee zu bedienen, ohne da jetzt irgendjemanden zu nahe treten zu wollen, also im Kryptobereich haben wir jetzt nicht typischerweise irgendwie den WHUler, der 3 Jahre bei Rocket war und jetzt irgendwie mit Krypto irgendwas macht. So, das sind oftmals auch eher Idealisten als Opportunisten. Selbst in Berlin, wenn du dir das anguckst, wir haben das Office hier in Kreuzberg und nicht in Mitte, gibt es da wenig Overlap mit der klassischen Startup-Szene. Du siehst auch wenig Leute, die irgendwie, also ich komme ja auch aus sozusagen dieser alten klassischen Startup-Szene. Und es fiel mir auf am Anfang, als ich dann halt so im Grunde so langsam rüber gewandert bin, die Leute, die ich dann kennengelernt habe bei LinkedIn, wenn sie dann bei LinkedIn waren, mit denen, und das habe ich vorher nie gehabt in meinen irgendwie 6-7 Jahren AppRapt, da habe ich immer Leute, die ich irgendwo kennengelernt habe, da hast du dann irgendwie, keine Ahnung, 150 gemeinsame Kontakte Minimum bei LinkedIn. Das war zum ersten Mal und ist auch immer noch so, dass du dann Leute hast, wo du irgendwie teilweise unter 5 gemeinsame Kontakte hast. Und das zeigt dir eigentlich, dass das, und das ist immer noch so.
Das ist ein deutscher Fall?
Also Berlin ist witzigerweise, und das wissen die wenigsten in Deutschland und auch die wenigsten in Berlin, ist für Krypto global ein ganz wichtiger Standort. Berlin hat zum Beispiel von allen 3 Offices, die es gibt, aus der Ethereum Foundation mit Abstand das größte Office in Berlin. Berlin hat ganz viele auch Konferenzen, die so, glaube ich, so an der klassischen Branche der üblichen Verdächtigen völlig vorbeigegangen sind. Das Web3 Summit zum Beispiel, vor 2 Jahren, letztes Jahr ist leider ausgefallen. Das ist ein Riesen-Event, wo aus den USA und Asien Fonds eingeflogen sind. In Andreessen Horowitz war, glaube ich, mit 7 Leuten auf dem Event. Die Katie Horn, eine von 2 GBs des Crypto-Funds, ist selber da gewesen. Und du siehst da keine Investmentmanager, zumindest vor 1,5 Jahren nicht, oder kaum welche, von den typischen etablierten großen deutschen Funds. Das heißt, das sind noch 2 Ökosysteme, die sich selbst in einer Stadt wie Berlin eigentlich kaum overlappen. Und wir sind im Grunde...
Also das sind vor allem auch deutsche Menschen so? Oder wo kommen die das denn irgendwie?
Ja, genau, es ist tatsächlich, also die deutsche Community ist sehr groß. Das sind oftmals, also wenn du das typische Team anguckst und das wir investieren, das sind eigentlich so 2, in der Regel setzt sich das zusammen aus 2 oder 3, würde ich mal sagen, Typen an Gründern. Du hast einmal jemanden natürlich, der technisch sehr stark ist, ja, weil du auch im Grunde, und das ist ja auch nichts, was jetzt erst irgendwie seit 5 Jahren existiert, in der Architektur dieser Netzwerke ist das ähnlich wie Peer-to-Peer-Netzwerke. Und das gibt es ja auch schon irgendwie Jahre, Jahrzehnte lang. Das heißt, du hast jemanden, der technisch sehr stark kommt aus diesem Netzwerkbereich, du hast Ökonomen oftmals, weil diese Netzwerke eine Art eigene Geldmengenpolitik haben. Die Bitcoin ist sehr einfach, es gibt nur 21 Millionen Bitcoin, Punkt. So die 2., 3. Generation an Chains und Protokollen ist da schon komplexer. Und das dritte ist meistens jemanden, der Community versteht. Ja, weil das ist keine klassische User Acquisition, die hier stattfindet, sondern du baust eine Community, die im Grunde am Ende auch das Ziel nachher hat, aktiver Teilnehmer in diesem Netzwerk zu werden. Und das alles basiert ja auch auf Open Source Software. Das heißt, eine ähnliche Dynamik wie in der klassischen Open Source Welt, wo du Contributor haben musst und Leute, die im Grunde an die Mission glauben und mithelfen und Lust haben und dann incentiviert werden.
Und wo ist jetzt sozusagen der Mehrwert für die echte Welt? Also ich verstehe schon, dass das irgendwie da so... dass das alles gibt und dass Leute auch machen und darum experimentieren, aber wann ist der Spillover, wo man sagt, hier mein Stammgast Sven Schmidt, der sagt immer, okay, name one thing that irgendwie Blockchain oder Bitcoin can do for me, so ungefähr ist sein Spruch. Also so, es ist alles nett, aber es ist vielleicht auch ein Store of Value, so ein bisschen eine gute Marke, so wie Gold, aber abseits davon, name one thing, dass es wirklich für mich in der echten Welt tun kann, was ich jetzt nicht tun könnte. Was ist denn das?
Richtig, also oder nicht richtig, aber also ich verstehe die Sichtweise von außen. Ist das auch, wenn ich mir unser Portfolio angucke, und das hat auch lange gedauert, bis wir eine Sprache sprechen konnten, die ich sag mal auch vor allem auf der LP-Seite natürlich irgendwie verstanden also wird.
Deine Geldgeber.
Richtig, genau. Zum einen in dieser, ich sag mal, in dem letzten Zyklus der letzten 5 Jahre ist viel, auch jetzt das, was die amerikanischen Funds gemacht haben, Investmentaktivität eigentlich in die Infrastruktur gegangen. Das heißt, wie wir, das einfachste Beispiel, wo wir dir das immer so ein bisschen erklärt haben, ist, wenn du jetzt zurückdenkst an die 2000er, da gab es Skype, ja, als Applikation. Und es gab aber das Voice-over-IP-Protokoll, ja. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, in die Protokolle zu investieren, bevor wir in die Applikation investieren, also das, womit dann hoffentlich meine Mutter irgendwann interagiert. Und ob sie dann versteht, dass es auf einer Blockchain liegt oder nicht, ist dann eine andere Frage. Müssen wir aber eigentlich erstmal diese Infrastruktur schaffen. Das heißt, diese dezentralen Protokolle ist eigentlich das, das, wo die meiste Aktivität reingegangen ist. Und das ist jetzt nicht das, was der typische durchschnittliche Internetnutzer sieht. So, was wir jetzt sehen, die letzten 2 Jahre, ist eigentlich, dass auf diesem Narrativ, also die Art und Weise, wie wir eigentlich auf die Space gucken, ist, dass wir sehen, es geht ja im Grunde hier so ein bisschen um, man sagt ja auch Web 3 oder die dritte Generation oder Iteration des Webs nach Web 1 und Web 2, ging es bisher im Internet ja darum, dass es ein Netzwerk da war, das uns unheimlich leicht gemacht hat, Informationen miteinander zu tauschen. Ja, wir schicken Nachrichten, Bilder, Standorte, ich gehe zu irgendeinem Online-Shop und sage, ich möchte dieses Paar Schuhe in der Größe an die Adresse geschickt haben. Das sind ja alles Informationen, die ich share. Und mit Web 3 bildet sich jetzt im Grunde ein auf Basis dieser neuartigen Protokolle ein Layer, der es uns ermöglicht, genauso Assets miteinander zu teilen. So, und was wir da gesehen haben jetzt auf der Ebene der Use Cases, ist zum ersten Mal vor allem im Finanzbereich, also im sogenannten DeFi-Space, also die letzten 2 Jahre oder immer noch eigentlich sehr, sehr aktiv, wo es eigentlich um, ich sag mal, darum geht, Assets auf die Chain zu bringen, handelbar zu machen, programmierbar zu machen und zu dezentralisieren. Also Use Cases, die da klar natürlich irgendwie aufgekommen sind. Erstmal die Crypto Exchanges ein Stück weit zu disrupten, also zentrale Handelsplätze auf die Chain zu bringen und den Handel mit Assets über dezentrale Exchanges abzubilden. Und das natürlich wesentlich effizienter und kostengünstiger und sicherer zu machen, weil das Ganze eben on-chain stattfindet. Das Zweite, was stattgefunden haben, sind dezentrale Kredite, also sogenannte Money Markets, dass du im Grunde Kreditnehmer und Kreditgeber über ein Smart Contract verbindest und du brauchst den Marktplatz in der Mitte nicht mehr, weil der Smart Contract und die Software das regelt. So, ich glaube, das, was wahrscheinlich am nächsten und am leichtesten verständlich ist für den Durchschnittskonsumenten, auch wieder basierend auf demselben Narrativ, dass es hier dabei darum geht, Assets auf diesen neuen Layer zu bringen, die ich aber halte, ja, und die mir gehören und die mir niemand wegnehmen kann. Und wenn ich meine Keys verliere oder mein Hardware-Wallet verliere, dann ist es genauso, wie wenn ich meine Brieftasche verliere. Das heißt, diese Kontrolle kommt natürlich mit einer Verantwortung. Das auf dem Narrativ ist das, was gerade so ja auch so ein bisschen durch die Presse geht, das ganze Thema NFTs, also Non-Fungible Tokens. Das heißt, wir bringen digitale Inhalte, Media, Content, Bilder, Musik auf die Chain und schaffen damit eigentlich zum ersten Mal etwas, das aus meiner Sicht im Web natürlich völlig untergegangen ist, nämlich Ownership. Ja, wir sind es gewohnt, irgendwie alles zu streamen, zu leihen, aber das Thema Ownership und damit eine Wertigkeit auch reinzukriegen, ist eigentlich völlig verloren gegangen. Und da sieht man jetzt zum ersten Mal, ist das schön zu sehen, dass auf dieser Applikationsebene Nutzergruppen in den Space kommen, die eigentlich vorher gar keine Interaktion mit Blockchain oder Krypto hatten.
Aber es ist also immer so, zum Beispiel NFT heißt ja Non-Fungible Tokens. Und diese Tokens, diese Non-Fungible Tokens, da gibt es verschiedene. Und einige davon, da haltet ihr welche, gehören euch.
Mit dem Fund nicht, nein, weil wir investieren im Grunde in die Infrastruktur. Also wir haben zum Beispiel in ein Projekt namens Dapper Lab bzw. Flow investiert, die Flow Blockchain gebaut haben. Und diese Blockchain ist im Grunde sehr stark darauf ausgelegt, diese NFT-Use-Cases abzubilden. Und das ist eher der Bereich, in dem wir, also das heißt der Layer darunter, in die Infrastruktur, in der Horizontalen investieren. Wir haben jetzt nicht in das, ich sag mal, in das digitale Kunstwerk selber investiert. Das haben wir privat sehr viel gemacht, aber aus dem Fund heraus eher in die Gründerteams und die Infrastruktur.
Okay, aber was ist, also das heißt, welcher ist denn von diesen NFTs nun der zentrale NFT gerade, wenn man das so sagen kann?
Naja, das kannst du so, so kann man das, glaube ich, nicht sagen. Es gibt, glaube ich, also non-fungible bedeutet ja, es ist nicht austauschbar. Das heißt, es sind im Grunde einzigartig oder einmalige Assets, die eben auf die Chain gebracht werden, ähnlich wie du zum Beispiel das Bild, das du in der Galerie gekauft hast, bei dir zu Hause im Wohnzimmer, das hängt, das gibt's ja im Zweifel auch nur einmal. Ja? Und du kannst ja dann einen Gutachter hinschicken, der sich das anguckt und sagt, ja, das ist original und das ist irgendwie so und so alt und dann und dann entstanden. Das sind jetzt Use Cases, wo wir sehen, dass dieser technologische Standard, die Blockchain quasi ermöglicht, nämlich zu sagen, eine Limitierung reinzubringen. Ja, also du kannst im Gegensatz, und da war das Web ja auch immer unheimlich gut, dass wir alles möglicherweise unbegrenzt kopieren konnten, PDFs, PowerPoints und Co. Das geht auf der Blockchain nicht. Ja, einfachste Beispiel ist da wieder Bitcoin. Es wird nur 21 Millionen Bitcoins geben und nicht 22. Punkt. Das und zum einen die Kontrolle, ja, das heißt, das Asset, das ich halte, also auch wieder, wenn man jetzt in der Analogie Bitcoin zu denken, ich halte diesen Bitcoin, den kann mir niemand nehmen. Ja, da gibt es niemanden, der den Account sperren kann und dann komme ich da nicht mehr rein. So, das heißt,
aber sag mal, dieses Flow zum Beispiel, von dem du gerade sprachst, das ist ein Token.
Richtig.
Und da gehören euch aber keine Flows oder habt ihr auch Flows
gekauft? Doch, wir haben Flow-Token, das heißt, wir haben diesen Netzwerk-Token, uns gehört ein Stake oder ein Anteil an der Infrastruktur. Und auf dieser Infrastruktur sehen wir jetzt Use Cases und erste Applikationen. So das mit Abstand wahrscheinlich größte Applikation ist das sogenannte NBA Top Shot Collectible Spiel. Das hat das Dapper Labs Team, die sich in der Richtung so ein bisschen als Evangelist und Game Studio positionieren, zusammen mit der NBA entwickelt und gelauncht. Und was da passiert, ist so ein bisschen das, was wir früher vielleicht mit diesen Panini-Karten ja auch gemacht haben. Sticker zu kaufen, zu sammeln, zu tauschen. Und dann versuchen, Kollektionen vollzukriegen. Nur im Grunde jetzt auf einer Infrastruktur, die das Ganze digitalisiert und 24/7 handelbar macht. Das heißt,
was in Deutschland, muss man ja sagen, kein so großes, also da hat man schon Panini gesammelt und eingeklebt, so, ne? Aber es war ein bisschen anders von einem Prinzip her als in den USA, wo ja so Baseball-Sammelkarten nochmal ganz anders ticken. Ne? Das ist ja so, man sammelt eine Karte und die wird dann behält die über Jahrzehnte und die bekommt einen Wert. Bei Panini war das also, man macht ein Album voll und dann ist der Wertzuwachs nicht so, das ist kulturell, glaube ich, immer schon ein bisschen anders gewesen. Aber in den USA, das muss man wissen, haben halt so gerade so Sportsammelkarten, einmalige, teilweise krasse Werte, ne? Obwohl es eigentlich nur ein Stück Pappe ist so, oder ein Stück Papier.
Richtig, gerade, ich glaube, also ich, so ein bisschen habe ich es natürlich auch verfolgt, ich glaube, gerade so die letzten anderthalb Jahre irgendwie ist der Bereich auch extrem.
Also in der analogen Welt, ne? Also
die analogen Welt, genau, physische Karten.
Wobei das schon immer so war. Also die Welt ist nochmal explodiert, glaube ich, wie alles so an Assets. Irgendwie, also auch der Oldtimer ist ja Mehrwert und irgendwie, keine Ahnung, die Armbanduhr. Aber das war schon immer so, dass die Leute dafür viel Geld bezahlt haben. Das ist irgendwie so eine etwas nicht nachvollziehbare, ich habe bei langen USA mal Zeit verbracht, irgendwie gesagt, okay, was machen wir, warum ist das jetzt so? Das checkt man auf den ersten Blick jetzt aus Deutschland, kommt nicht sofort. Also ging mir zumindest als Sportfan auch nicht. Aber da ist es halt so und deswegen hat jetzt die NBA, also die Basketballliga, entschieden, wir gehen da jetzt rein und wir machen jetzt sozusagen eine digitale Sammelkarte und da sind dann, ist dann keine Karte, sondern sind teilweise auch so Videoclips, die man dann sammeln kann und Fotos von Spielern, all sowas. Und ihr oder eure Technologie oder das System, was ihr da habt, was ihr investiert, das sorgt dann dafür, dass diese Elemente einmalig sind und auch besetzt werden können.
Richtig, genau. Also das ist im Grunde die Infrastruktur, auf der zum einen diese Assets liegen, ja, also die sichert im Grunde diese Assets ab, die aber auch gleichzeitig die Handelbarkeit und die Transaktionen ermöglicht. Das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie eine 50.000 Dollar LeBron James Karte kaufen möchtest.
Das kostet ja schon mittlerweile. Ne?
Richtig, also absolut. Also wenn die Summen, die da generiert wurden, also das Game ist jetzt im letzten Jahr gelauncht.
Und was heißt das Game?
Also die Applikation NBA Top Shot.
Kein Spiel, ne? In dem Sinne.
Es ist kein Spiel, genau, sondern eher dieser Collectible Marktplatz, wenn du das willst. Ist im letzten Jahr gelauncht und kratzt jetzt gerade so den 300 Millionen Umsatz oder Handelsvolumen, das dort eben generiert wurde.
Und das Zweite ist, also das ist schon in sich verrückt. Mhm. Ne? Und Dapper Labs sind sozusagen die das möglich gemacht haben, ist aber eine Tech-Firma eigentlich, Dapper Labs. Ne?
Dapper Labs ist genau, das ist im Grunde das Team, das die Flow Blockchain entwickelt hat und jetzt so ein bisschen in dieser Transition-Phase quasi ist, wo sie natürlich jetzt versuchen und auch erreichen müssen, dass die Community auf der Infrastrukturebene auch groß genug wird, um so ein bisschen die Kontrolle abzugeben und sich dann gleichzeitig oben, und das machen die sehr geschickt und gelingt denen auch sehr gut, dann Richtung Markt und Partnern wie der NBA im Grunde als Art Gaming-Studio zu
Wem
zu
gehört Position. Dapper Labs?
Dapper Labs gehört dem Gründerteam und im Grunde dem Team, das sozusagen hinter den Foundern steht.
Aber da wolltet ihr jetzt nicht mehr
sagen. Nee, genau. Wir haben uns tatsächlich, weil das einfach unsere Investmentstrategie ist, für die Infrastruktur entschieden. Ja, weil wir glauben, mit dem, was wir sind kein Gaming-Investor, sondern wir sind im Grunde Infrastrukturinvestor im Crypto-Space.
Und was, sag mal, das habt dann diesen Flow-Token.
Richtig, genau. Wir halten Flow-Token.
Und was ist heute ein Flow-Token?
Heute ist ein Flow-Token $35 wert. Das entspricht, wenn du jetzt so die fully diluted supply dieses Netzwerkes anguckst, entspricht es, glaube ich, müsste ich jetzt lügen, aber so knapp 25 Milliarden US-Dollar.
Als Marktvolumen
dieser Plattform quasi.
Und ihr habt da investiert, als ein Token dann wahrscheinlich deutlich günstiger war.
Ja, ja klar, genau. Also das ist natürlich das Ziel, beziehungsweise die Idee, dass wir halt früh in diesen Seed- und A-Runden reinkommen, uns dort positionieren. Oftmals auch.
Aber muss man da reinkommen? Kann man nicht einfach auch da über einen Exchange sagen, ich kaufe jetzt Flow?
Könntest du jetzt heute machen zu $35? Aber vor 2 Jahren ging das natürlich nicht, weil da gab es Flow als Plattform noch nicht. Es gab den Token nicht, der wurde auf keinem Exchange gehandelt, sondern das ist im Grunde wie ein Pre-Launch Seed Investment, wo du in der Frühphase reingehst, ähnlich wie in jedem anderen.
Also das heißt, geht da bei euch davon aus, ihr habt das für, weiß nicht, ein paar Cent, 20, 30 Cent vielleicht oder irgendwie sowas gekauft?
Ja, also kann ich jetzt nicht so im Detail was zu sagen,
ist ja gigantisch. Ich meine, der Hebel auf 35 ist ja irgendwie, kann ja jeder selbst ausrechnen, ist ja Faktor, weiß ich nicht, 40, 50, 60, noch mehr, 100, die Wert, der Wert.
Richtig. Du musst, eine Sache muss man natürlich auch sagen, oftmals ist es natürlich so, und das ist dann die Kehrseite zu meiner Richtung zu Recht, als Seed- und A-Runden-Investor in diesen Projekten hast du auch teilweise gewisse Lockups, denen du dich unterwirfst. Ja? Das heißt, wir sind teilweise angehalten, ab dem Zeitpunkt des Investments 2 oder 3 Jahre die Assets dann auch zu halten. Und das heißt, wir sind auch jetzt ohnehin nicht der Fund, der irgendwie täglich tradet, sondern das ist.
Aber ihr könnt euren Fonds quasi heute, also nicht, jetzt sagst du ja gerade, aber rein theoretisch könnt ihr den Fonds eines Tages von heute auf morgen liquidieren.
Richtig, genau. Also du musst natürlich immer gucken, was ist dann. Und das ist eben das, was wir bei uns im Portfolio-Management ja auch machen. Ich glaube, im Gegensatz zu dem, was typischerweise der VC macht, ist bei uns die Deinvestmententscheidung mindestens genauso wichtig wie die Investmententscheidung. Die wird uns auch nicht abgenommen.
Also irgendwann zu verkaufen.
Zu verkaufen, genau. Und die Strategie zu entwickeln, wie wir wann verkaufen.
Wie wertvoll kann der Flow noch werden?
Also ich aus meiner Sicht, ich meine, wenn man sich überlegt, es gibt jetzt eine zentrale Applikation der NBA, also die erste große Major Brand, die raufgegangen ist. Dieses System ist natürlich auch dafür, wie es ausgelegt ist, dafür gemacht, dass es ganz, ganz viele solche Applikationen sind. Deswegen ist für uns das jetzt eigentlich erst ein Anfang dieser Journey mit
Flow. Das heißt, man könnte da auch über 100
Absolut, also das, davon sind wir fest überzeugt. Wir sehen Web3 als im Grunde wirklich dritter großer Paradigmenwechsel im Web, der eine ganz, ganz große Transformationsphase mit sich bringt, wo wir neuartige Plattformen sehen werden, die ganz anders sind als
das. Wo kann ich jetzt selber Flow, also wenn ich jetzt sage, Mensch, was du da erzählt hast, das finde ich cool, da will ich auch dabei sein. Wo kann ich jetzt Flow kaufen?
Flow kannst du, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, kannst du kaufen auf Kraken. Da sind die gehandelt, also auch ein relativ bekannter großer Crypto-Exchange. Und ich glaube, Huobi noch. So, das sind so die beiden.
Bei Coinbase nicht?
Coinbase aktuell noch nicht. Das wird sicherlich noch kommen. Das ist immer so ein bisschen.
Bitcoin.de auch nicht.
Glaube ich auch noch nicht. Ich meine, die sind gelauncht tatsächlich auch erst. Also, der Token ist live gegangen erst vor einigen Wochen. Das heißt, das ist dann meistens so ein Prozess im Exchange-Listing, das dann einige Wochen oder Monate nach sich zieht. Wo dann auch oftmals irgendwie sehr viel administrative Sachen irgendwie über den Tisch gebracht werden müssen, um dann möglichst viele Exchanges mit anzudocken.
Okay, jetzt haben wir, also du hast ja die Frage, die es ja eigentlich ginge, was ist sozusagen Name One Case oder Name One Solution, die jetzt Krypto mir liefert? Das wäre jetzt eine. Also man kann Sammelkarten sozusagen jetzt in der aus der analogen Welt, wo man die Pappe gesammelt hat, am Ende jetzt in die digitale Welt übertragen. Man sammelt dann irgendwie am Ende Tokens, die was können und deswegen einmalig sind. Und es gibt ja mittlerweile auch, aber im Kunstbereich, im Musikbereich, auch eine neue Welt, die da gerade aufgeht. Also ich stelle das fest, dass irgendwie Menschen jetzt auf einmal digitale Kunst, du hast gerade auch schon gesagt, das machst du privat zum Teil. Was kauft man da?
Genau, also ich würde mal sagen, es gibt wahrscheinlich heute, also gibt es viele Randsegmente und wird sicherlich noch viel kommen, aber ich glaube, es sind so drei große NFT-Arten, die ich heute sehen würde. Das eine, haben wir gerade drüber gesprochen, sind im Grunde Collectibles, ja, die sich, glaube ich, in der Wertgestaltung gar nicht so anders verhalten wie in der physischen Welt auch. Ja, LeBron James ist mehr wert als irgendein Bankspieler.
Da hat ja vor kurzem hier der Christian Miele im Podcast.
Richtig, genau.
Investment Sorare ist so ein bisschen erzählt, ähnliche Richtung, jetzt nicht mit NBA, sondern mit aber trotzdem.
Genau, aber eben auch auf der Applikationsebene angesiedelt. Zweiter Bereich ist es digitale Kunst. Und das ist dann eine Mischung, glaube ich, aus, also zum einen so ein bisschen die Frage, sich zu stellen, was macht eigentlich Kunst wertvoll? Also im physischen, in der analogen Welt, ja. Da ist es zum einen ja auch die Tatsache, dass du einen gewissen Authentizitätsnachweis hast. Also du kannst ja wahrscheinlich einen Gutachter hinschicken, der sagt, na gut, das ist aus der und der Zeit von dem und dem Künstler. Und du hast dieses Element der Scarcity, also der Limitierung, dass du sagst, okay, dieses Werk gibt es vielleicht nur einmal oder zweimal. Ja, und das sind ja auch dann oftmals, ich sag mal, die Grundlage dafür, dass wir überhaupt über Kunst dann auch sprechen können. Und beides lässt sich auf der Blockchain natürlich ideal abbilden. Ja, zum einen die Limitierung, zu wissen, dieses Asset gibt es nur einmal oder 10-mal oder 20-mal. Und den Paper Trail quasi, das alles zurückzuführen, und das ist ja offen und pseudonym, auf den Erschaffer. So, und dadurch sieht man jetzt gerade, dass eine ganze Menge, ich sag mal, digitale Künstler, der bekannteste ist im Moment wahrscheinlich Beeple.
Wie heißt es?
Beeple heißt er.
Mit B?
Genau, B-E-E, B-E-E-P-L-E.
Was macht er?
Der macht schon sehr lange digitale Kunst. Der hat jetzt gerade, also eines, das ist bei das allererste Mal, dass ein NFT bei Christie's jetzt platziert ist.
Im Auktionshaus.
Im Auktionshaus. Läuft noch, glaube ich, bis zum 10. März. Und ist auch als aktuelle Gebot liegt bei 3 Millionen.
Für was?
Für so ein Bild von ihm. Und das Bild ist ein sozusagen eingebettet in so ein NFT, der auf der Blockchain liegt. Das heißt, das allererste Mal, dass ein nicht physisches, sondern ein rein digitales Werk bei
aber was kann man damit machen? Kann man es an die Wand hängen oder kann man es ausdrucken oder kann man es einfach nur über Handy angucken?
Ja, das ist so, also ich habe, als ich letztes Jahr im Sommer damit angefangen habe, weiß ich noch, da kam dann und saß ich meistens abends dann irgendwie nach der Arbeit und habe dann angefangen zu kaufen. Irgendwann kam dann meine Frau und fragte so, warum sitzt du hier und kaufst du irgendwie Bilder im Internet? Und ich glaube, die Frage, die man sich dann stellen muss, ist, ich stelle sie dir vielleicht, wie viel Zeit verbringst du am Tag vor Bildschirmen, die mit dem Internet verbunden sind?
Stunden, ja.
Sechs, sieben Stunden. Wie viel Zeit verbringst du schlafend?
Auch.
Auch sechs. Das heißt, du hast ungefähr ein Drittel bis die Hälfte deiner Zeit, die du wach bist und sozusagen bewusst empfindest, in einer digitalen Umgebung. Also warum nicht die Sachen, die wir analog tun und aus rein ästhetischen Gründen, weil wir uns wohlfühlen, weil es irgendwie Leidenschaft ist, vielleicht auch als Statussymbol, dass das irgendwann in den digitalen Bereich abwandert. Das heißt, was dort, glaube ich, stattfindet, ist, dass du im Grunde das, was du aus der analogen Welt hast, bei der Zeit, die wir mittlerweile alle digital verbinden, jetzt im Grunde rüberbringst. Und eine Grundlage dafür war, dass du eine Infrastruktur hast, auf der du eben diese Einmaligkeit
von Assets abbilden kannst. Also, das heißt, du wettest auch ein bisschen darauf, also jetzt, als wenn man Kunst als Anlage sieht, dass ich dann irgendwann sage, ich möchte jetzt irgendwelche tollen digitalen Bilder auf meinem Handy haben, dann kann auch nur ich die haben. Dann kann die kein anderer haben.
Richtig, genau.
Dann könnte rein natürlich einfach einen Screenshot machen.
Ja, aber du kannst ja auch ins Louvre laufen und ein Foto von der Mona Lisa machen. Und es ist ja auch nichts wert. Und ich glaube, das ist das, klar. Ich kann mir auch einen Screensaver bei mir in einen Laptop irgendwie packen und
aber ich meine, die Argumentation wäre ja, dass bei der echten, oder wenn man sich ein echtes Bild hinhängt, dann weiß man, da hat der Künstler sozusagen vorgesessen und seine eigenen Händen da das gemalt und die Farbe gemischt und so.
Aber all das weißt du ja bei dem digitalen Kunstwerk ja auch.
Wo guckt man sich denn an? Guckt man sich in seiner Foto-App an?
In deiner Foto-App und es gibt, das fängt jetzt tatsächlich auch an, es gibt die ersten Companies, Infinite Objects aus den USA zum Beispiel, die NFT-basierte Bilderrahmen bauen. Das heißt, du kannst dann tatsächlich auch dein digitales Bild, das du vielleicht teuer gekauft hast, bei dir ins Wohnzimmer stellen. indem du es eben mit so einem digitalen Bilderrahmen verbindest, der quasi mit der Blockchain kommunizieren kann und damit dieses Asset dann...
Und also die Bilder, die du jetzt hast, was hast du so als höchstes bezahlt für ein Bild?
Also wir... Also ich also im Kunstbereich sind das, das ist alles, was wir eingekauft haben, so im also noch nichts Fünfstelliges. So. Das teuerste, glaube ich, insgesamt sind, und da haben wir auch einen Großteil des Portfolios, also ich mache das ja mit Freunden, ist tatsächlich bei Topshot, also NBA, so die teuerste Karte, die kratzt da wahrscheinlich gerade so im sechsstelligen Bereich.
Die ihr habt?
Die wir haben, genau. Und
habt ihr die auch für den Preis gekauft? Oder
ist nee, das nicht.
Okay, das habt ihr gekauft für 10.000?
Jetzt ja, genau, also schon so in also,
was ist auf der Karte drauf?
Das ist eine Ja Morant.
Also Ja Morant, das ist ja der
Genau, so eine Legendary. Also da gibt es ja dann unterschiedliche Serien auch. Wir haben auch ganz viel LeBron, ganz viel hier der Zion Williamson, Luka Doncic, solche Sachen halt auch. Aber, irgendwie.
Okay, aber kann man da nicht ohne Ende neue, also ich meine, so ein Luka Doncic, der macht ja jetzt mal jedes Spiel, jeden Abend hat der eine geile Szene, oder der LeBron hat ja tausend, das sind ja unendlich viele tolle Fotos und Videosequenzen, weil der ist ja nicht einmalig, dass der was dankt oder so.
Richtig, aber dann geht es natürlich auch darum, also man muss natürlich dazu sagen, das ist sehr früh und ich würde da jetzt auch niemandem empfehlen, rein spekulativ jetzt reinzugehen und irgendwie anfangen, irgendwas zu kaufen. Wir hatten halt die Möglichkeit einfach gehabt, da früh anzufangen und sind dann so von einem zum nächsten irgendwie gerutscht und haben dann irgendwann gemerkt, dass die Sachen wirklich an Wert nehmen und dadurch, dass...
Wer kauft die denn? Also kennst du die Menschen?
Ja, nein, kennen natürlich nicht, aber du siehst schon, dass ich glaube, was gerade passiert, vor allem bei Topshot, weil das ja auch ein Produkt ist, das sehr US-lastig ist, dass diese typische oder nicht die typische, aber so diese Sportkarten-Sammler-Community, und das sind ja schon mehrere hunderttausend Leute weltweit, die das machen, die kommen gerade in den Space. Und für die ist das, was sie da vorfinden, natürlich so ein bisschen wie Sportkarten auf Steroids ungefähr. Weil das ist 24/7 offen, alles datengetrieben. Ja, also du hast auch die ersten, was wir auch sehen, sind tatsächlich auch die ersten Arbitrage-Bots, ja, die auf diesen Marktplätzen unterwegs sind, jetzt nicht nur nicht bei Topshot, aber vor allem bei...
Wie heißt der ein Marktplatz, wo ich mal nachgucken kann, was das für Karten sind?
NBA Topshot kannst du hingehen und angucken. Und dann gibt's so im Ethereum-Kosmos, wo vor allem viel Kunst, also weniger Collectibles und Kunst stattfindet, Maker's Place, Nifty Gateway, OpenSea, Rarible, da gibt's so einige Marktplätze, die ja so ein bisschen unterschiedlich sind in der Ausrichtung und auch in der Art und Weise, wie die dann NFTs darstellen bzw. präsentieren. Aber das sind so die gängigen Marktplätze eigentlich. Und dann gibt es meistens, gibt es dann wöchentlich oder täglich dann einen sogenannten Drop. Also wird dann von einem Künstler, der wird gefeatured und das wird dann sozusagen released an einem bestimmten Tag zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und was du, das war jetzt vor einem halben Jahr, letztes Jahr tatsächlich noch nicht so der Fall, was du jetzt halt schon vermehrt siehst, dass gerade bei bekannten Künstlern, die vielleicht auf YouTube oder Instagram irgendwie viel, viel Audience haben, das sind natürlich dann heiß begehrte Stücke, wo du dann...
Was für eine Kunst ist meistens? Malerei?
Oder? Malerei, aber auch animierte Bilder ganz viel, Bilder mit Musik hinterlegt. Es gibt einen sehr, sehr coolen, eine sehr coole Plattform Async Art, die machen im Grunde Layered Kunst, also wo du...
Wie schreibst du das?
Async, also ASYNC.art. Und da kannst du zum Beispiel, also eines der glaube ich, bekanntesten Sachen, die aus der Plattform rausgekommen sind, ist im Grunde so ein Bitcoin-Logo gewesen, also als Animation, als Bild über einen NFT, wo sich dass die Farbe dieses Bildes und im Hintergrund verändert hat mit dem Preisverlauf von Bitcoin, also wenn es dann nach hoch gegangen ist. Und da muss man halt, also ich glaube, wenn ich eine Sache gelernt habe irgendwie in den letzten 15 Jahren im Netz, ist, dass ich aus meinem eigenen Nutzerverhalten nicht auf das schließen sollte von anderen. Also wenn du mich vor 10 Jahren gefragt hättest, ob ich glaube, dass Menschen irgendwann vor dem Rechner sitzen und anderen Leuten dabei zuschauen, wie sie Computerspiele spielen, ich verstehe, nein, aber heute ist das eine Riesenindustrie. So. Ja. Und ich glaube, sowas wird halt oftmals belächelt, aber da gibt es Leute, die haben da Bock drauf und die finden das gut und denen ist das auch was wert und die kaufen das. Und
Und auch gibt es ja Musik mittlerweile, so richtig, also Musiker?
Die ja, Musik gibt es auch.
Also aber ich meine, rein theoretisch müsste man ja sagen, also spätestens bei Musikern, es ist ja, also eigentlich müsste doch der klassische normale Musiker, also Taylor Swift oder wer auch immer, müsste ja dann sagen, okay, ich mach das jetzt da. Also warum sollte es da jetzt neue Musik geben?
Neue Musik vielleicht nicht, aber man muss natürlich sagen, das sind auch dann Early Adopter. Ne? Das ist jetzt noch nicht der Mainstream, glaube ich. Und also es gab tatsächlich jetzt letzte oder also irgendwie Ende Februar, glaube ich, war das von Three Lau heißt er. Ein Künstler, ein Musiker, der sein Album in mehreren Editionen und Limitierungen sozusagen gelauncht hat. Also sozusagen Musik embedded in den NFT. Ich glaube insgesamt 11 Millionen Dollar dafür
für
generiert.
Die einzelnen Elemente, für
die einzelnen Soundbites. Genau. Und das Spannende eigentlich aus meiner Sicht ist jetzt kann man sagen, okay, ist alles so ein bisschen in so einer kleinen eigenen Bubble und alles spekulativ aufgeblasen. Aber das Spannende sind eigentlich die technologischen Sachen, die du dann nachher damit machen kannst für den Künstler. Also das heißt, das sind ja Assets, die in Software geprägt sind sozusagen. Das heißt, das sind programmierbare Assets. Du kannst also auch eine Art Royalty-Struktur einführen. Was du jetzt in den Anfängen siehst, dass viele Künstler, ob Musiker oder Bildkünstler, in den NFT, da gibt es auch einen neuen Standard, im Grunde bei Secondary Sales nochmal wieder 5% mit verlieren. Das heißt, das hat für den Künstler auch eine langfristige, ganz, ganz langfristige Finanzierungsmöglichkeit, die das mit sich bringt. Ja, das heißt, wenn ich dir dann das Bild weiterverkaufe und du verkaufst es weiter, dann hat der Künstler jedes Mal daran einen kleinen Share. Und ich glaube, das führt dazu, aus meiner Sicht langfristig, dass wir im Netz wieder lernen werden, dass Ownership etwas bedeutet und dass das etwas wert ist. Und es nicht einfach nur irgendwas ist, dass ich mir jetzt günstig streame.
Und gibt es noch andere? Also jetzt haben wir gerade über Sammelkarten, Kunst oder Musik ist ja auch Kunst. Noch irgendwas anderes, wo du sagst, was man noch so gerade sieht, wo NFT oder wo generell solche Applikationen kommen?
Das dritte Segment, das wir uns auch sehr genau angucken, sind, das können wir wahrscheinlich anglizistisch irgendwie zusammenfassen als Yield-Generating oder Interest-Bearing NFTs. Das sind vor allem In-Game-Assets. Also das sind NFTs, die dann zum Beispiel einen Charakter in einem Blockchain-basierten Game verkörpern oder ein Stück Land in einer digitalen Welt, die sozusagen auf der Chain lebt, wo du dann, wenn du mit diesem NFT, also diesem Charakter oder diesem Stück Land in dem Spiel irgendetwas tust, im Grunde Return generierst. Ja? Das heißt, du bekommst, und auch das im Gegensatz zum klassischen Gaming, hier wieder auf dem Gedanken, dass dir dieses Asset gehört. Ja? Also ich kaufe nicht irgendwelche Virtual Items bei irgendeinem iPhone-Game, aber mir gehört eigentlich gar nichts. Und wenn das Game morgen seine Regeln ändert oder irgendwie zumacht, dann ist es verloren. Sondern hier gehört dir das Asset. Und das ist so das dritte Segment, das sich gerade eigentlich rausbildet, wo du halt Spieler hast, die diese Assets früh akquirieren und dann mit diesen Assets in diese Welten reingehen, spielen und irgendwelche Missionen erfüllen und Dinge tun und damit dann im Grunde in der jeweiligen Währung dieses Spiels Rückflüsse und Earnings generieren.
Aber das sind jetzt nicht diese bekannten Spiele, die man so kennt, die von irgendwelchen großen Game-Publishern gemacht werden, sondern sind dann eigene Spiele, die nur für die Blockchain gemacht werden?
Genau, also da gibt es zum Beispiel Axie Infinity, ist so eines der bekanntesten.
Wie viele Leute spielen das?
Das weiß ich gerade gar nicht. Also
aber
kann
ist,
ich
so, gar nicht ist so jetzt auch Fortnite-Dimension wahrscheinlich?
Nein, das noch nicht. Nein, das noch nicht. Aber das macht es natürlich aus Investmentperspektive gerade attraktiv, weil du halt früh reingehen kannst und diese Assets noch günstig in Anführungsstrichen erwerben kannst. Und eigentlich die Wette dann darauf sein muss, glaubst du, dass das ein Spiel ist, das erfolgreich wird, so oder The Sandbox zum Beispiel oder Decentraland, das sind so alles virtuelle Umgebungen, wo du eben Ländereien quasi digital erwerben kannst und wenn du zum Beispiel, also es gab ein Beispiel, da hat dann jemand auf seinem Stück Land eine Kunstgalerie errichtet und dann gibt er, also in einem virtuellen Raum und dann gibt er in dieser Kunstgalerie wieder NFT-Künstlern, also die digital Kunst verkaufen, Platz, um das Kunstwerk dort auszustellen. Und wie gesagt, alles super früh. Aber
wie kommt man in solche Spiele rein? Also wo kann ich die aufrufen?
Einfach AxieInfinity.com, glaube ich, und Decentraland.com und oder
okay, es gibt ganz normale Webseiten.
Du brauchst natürlich, du musst natürlich so ein bisschen Crypto-prepped sein, das heißt, du brauchst eine Wallet, die auch ein bisschen, wo ein bisschen was drin liegt, weil du natürlich irgendwie diese Assets erwerben musst.
Welche Wallet würdest du empfehlen?
Die Gang ist eigentlich MetaMask. Oder wenn es dann irgendwann, also es ist im Grunde Chrome-Plugin für einen Chrome-Browser. Oder eine Hardware-Wallet, wie Ledger zum Beispiel, wenn das dann alles ein bisschen umfangreicher wird, dass man das dann nicht quasi auf seinem Laptop liegen hat, weil wenn der Laptop mal Kaffee rüberfließt oder so, dann ist das auch schnell weg. Das heißt, dann oftmals machst du es dann, dass du es eben auf eine Hardware-Wallet ziehst, das dann wie so ein MP3-Stick, wie so ein USB-Stick.
Und den tust du dann safe.
Oder zumindest erstmal die Assets offline nehmen, dass das nicht die ganze Zeit online ist.
Aber ist denn irgendwie, sagen wir mal so, sind diese Assets nicht auch in der Cloud? Also wenn du jetzt irgendeinen Bitcoin kaufst, ist der dann in deinem Software-Wallet an den Rechner gebunden?
Im Zweifel liegen da die Private Keys, ja. Und du hast bei MetaMask zum Beispiel hast du so Backup-Phrases, die du dir aufschreiben kannst. Und wenn wirklich mal dein Laptop kaputt geht oder du den verlierst, dann kannst du das Ganze quasi wieder im Grunde so eine Art Backup machen, worüber du die Private Keys quasi wiederherstellst und einen Zugang zu deinen Assets hast. Aber die Assets liegen nicht in der Cloud. Das heißt, da gibt es niemanden, den du anrufen kannst. So, das hat natürlich den schönen Vorteil, dass du Kontrolle hast. Und das ist ja das, was wir hier erreichen wollen. Wir wollen ja die Kontrolle im Web wieder zurückbringen zum Nutzer. Aber diese Kontrolle kommt mit Verantwortung. Genauso wie du Verantwortung über deine Brieftasche hast. Ja, die kontrollierst du, kann dir niemand wegnehmen, außer irgendwie du wirst ausgeraubt. Aber wenn du sie verlierst, dann ist sie weg. Das heißt, das muss der Nutzer lernen und umdenken, dass es da eben niemanden gibt, wo du über eine Zwei-Faktor-Authentisierung dann alles wiederherstellen kannst.
Was hat denn jetzt dafür gesorgt, dass dieses ganze NFT-Thema, ich höre das jetzt seit 2, 3, 4 Wochen, sehr verstärkt. Klar, ich hatte jetzt auch selber den Sorare-Fall hier mit dem Christian Mieler, der da investiert hat, aber auch rechts und links, Freund von mir, Finn Kliman, habe ich dir vorgestellt, ist da jetzt auch total heiß. Überall poppt so bei mir hoch. Wie erklärst du das?
Also ich glaube, das hat ja immer so ein bisschen, es kommt ja aus zwei Seiten. Ich glaube, zum einen merken Künstler, die es ja auch nicht unbedingt immer leicht gehabt haben oder leicht haben, dass du auf einmal Plattformen und Infrastruktur im Internet hast, wo wir eben Kunst zu dem machen können, was es ist, nämlich limitiert und damit dort einfach Geld verdienen kann. Ja, meine Kunst digital zu bringen und ob das jetzt über Einmalverkäufe oder eine Programmierbarkeit in dem Asset, dass ich über wie eine Art Royalty-Struktur quasi mehrfach verkaufe. Das heißt, das glaube ich, der Treiber auf Seiten des Supplies, also der Künstler ist, glaube ich, dass sie merken, da kann ich Geld verdienen. Und auf Seiten derjenigen, die es dann kaufen oder konsumieren, glaube ich, ist so ein bisschen zweigeteilt, würde ich jetzt mal sagen. Zum einen sicherlich Spekulanten, ja, das ganz
also
sicher.
Es gibt so viel Geld im Markt, das heißt.
Die halt einfach hingehen und sagen, also auch Arbitrageure, die halt so Buy and Flip machen, also kaufen dann und versuchen dann irgendwie schnell wieder mit irgendwie 10-20% Marge zu verkaufen. Aber ich glaube auch, es gibt, dass es einen wirklich harten Kern an Überzeugungstätern gibt, die einfach für die das Kunst ist. Die einfach das mit Leidenschaft machen und die einfach sagen, ich genauso wie für jemanden, der sich das zu Hause ins Wohnzimmer hängt, ist das für mich das Äquivalent und die Parallele. Und das, glaube ich, bildet sich da eben ganz, ganz früh, aber das bildet sich da gerade raus.
Unsere Leute bei Vodafone haben folgenden Deal für Geschäftskunden. Und zwar aus dem Bereich Neukarten und Vertragsverlängerung. Also wer da gerade aktiv ist, der kann sich jetzt bei Vodafone eindecken. Und zwar exklusiv vom 1. März bis zum 31. Mai gibt es den Red Business Data Tarif. Das ist so der Basis-Datentarif für Geschäftskunden. Und zwar gibt es dabei 50% mehr Datenvolumen zum selben Preis und man erhält auch in einer Kombination ein Tablet-Angebot, zum Beispiel für ein Samsung Galaxy Tab Active 3 in der Enterprise Edition oder das Galaxy Tab S7 mit 5G. Also man ist dann in der Kombination perfekt auf mobiles Arbeiten vorbereitet. Das Ganze gibt es dann schon ab 1 Euro im Red Business Data Tarif. Alle Infos zu diesen Möglichkeiten rund um Tablets und rund um dieses neue Datenvolumen für Geschäftskunden vodafone.de/business-tablets. Also das heißt, eure beiden Top-Winner, also kamen wir ganz am Anfang mal, ist dann sozusagen einmal jetzt diese, sagen wir nochmal schnell den Namen von der Flow?
Einmal Flow und One Inch. Also wir haben natürlich noch ganz viel.
One Inch heißt das. Das sind sozusagen die beiden
Tokens. Das sind
Tokens
wahrscheinlich die beiden Investments, die so im Moment mit Abstand am besten nachstehen. Wir haben natürlich ganz viel andere Sachen gemacht, die auch super spannend sind. Wir haben zum Beispiel in Sovereign investiert, Anfang des Jahres, Ende des letzten Jahres.
Wie heißt das?
Sovereign. Das ist im Grunde ein Bitcoin-natives Bitternati, die DeFi-Plattform, das heißt, du kannst dezentral mit deinem Bitcoin, was vorher eigentlich nicht möglich war, uns technologisch sehr spannend gelöst, im Grunde traden und auch Lending und Margin Trading, also mit Leverage Trading, also klassischer DeFi-Use Case. Wir haben aber auch in Sachen wie Arweave investiert, super spannendes Thema. Dezentrales Storage, ja, also Analogie im Grunde, so ein bisschen das Thema Dropbox zu dezentralisieren, dass sie unter der Arbeitshypothese arbeiten, dass jeder zu Hause ja noch freien Speicher auf seinem Rechner hat. Also warum das nicht in ein Netzwerk geben und dann ein bisschen Geld damit verdienen und gleichzeitig sozusagen dadurch ein robusteres, sicheres und wesentlich günstigeres.
Und das ist auch Storage. Alles Blockchain-basiert.
Das ist auf der Blockchain, genau, also Blockchain-basiert. Und
ist das auch ein Token?
Das ist auch ein Token, genau, der Arweave-Token. Der hat sich auch extrem stark entwickelt die letzten 2 Jahre.
Was kostet da so ein Token?
Aktuell? Der liegt jetzt immer bei $15, glaube ich.
$15. Und auch genau. Da wieder ihr wahrscheinlich reingegangen bei ein paar Cent.
Ja, also wesentlich günstiger als das, wo er jetzt ist, genau. Also.
Aber ist es dann so, dass ihr mit dem Fonds, dass ihr dann wirklich so ein 20x schaffen könnt oder sowas? Also 20-fachen Return?
Wenn der Markt wieder crasht, dann landen wir sicherlich bei 20x, ja.
Wenn der Markt wieder crasht. Krass. Aber das heißt, es ist auch möglich, dass jetzt, wenn du hast gerade gesagt, ihr habt da irgendwie 150 Millionen an der Management oder 120 Millionen, ne? Ich meine, das ist ja verrückt. Wenn er sagt, irgendwie, ihr macht da jetzt mal 10, dann wäre das schon irgendwie über 1 Milliarde, die da rausgelöpft. Und könnt ihr da mehrere Milliarden rausholen?
Also, wie gesagt, das ist eigentlich ein Teil, wo wir nicht, also da spreche ich nicht wirklich gerne drüber, weil das einfach, also anders gesagt, wir glauben sehr stark daran, dass das, was hier passiert, ob wir da jetzt am Ende mehrere Milliarden rausholen aus dem Fund oder nicht, sondern ich glaube, das, was hier passiert, ist einfach ein Ökosystem.
Aber es ist rein, das ist überhaupt rein theoretisch möglich. Ist
ja
komplett
verrückt. Ja klar, und es hat es gegeben. Also ich meine, es hat auch Funds, die einen Zyklus vor uns gestartet sind in den USA, also die sozusagen die 16er, 17er Welle natürlich mitgemacht haben, die da ähnlich verrückte Returns gemacht haben. Ich glaube, was man im Kryptobereich nicht vergessen darf, das ist sehr getrieben von Zyklen in so 2-3 Jahresiterationen. Und Timing ist unheimlich wichtig und genauso wie jetzt irgendwie alles nach oben geht, kann es natürlich auch relativ schnell wieder nach unten gehen. Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen immer, wie sichert man sich dagegen ab und wo kommst du dann vielleicht rechtzeitig raus, um dann...
Aber es ist ja trotzdem komplett verrückt. Also ich meine, das, wenn man überlegt, wie wir früher im Mobile Advertising oder mit unseren damals Ad-Tech Companies versucht haben, irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Millionen Firmenwert zu erzeugen, und jetzt schaffst du das, also das ist doch verrückt.
Ja, aber ich meine, wie gesagt, das sind ja, also aus unserer Sicht sind das transformationale Plattformen, die hier entstehen. Ja, das ist im Grunde, das sind neue Marketplätze, die neue Sachen ermöglichen in einer Art und Weise. Also hier geht es nicht darum, ne, im Gegensatz, wenn du jetzt irgendwie im AdTech-Bereich investierst, wo du dann irgendwie so die letzten 0,5% Yield dann nochmal rausquetscht und das ist dann sozusagen deine Investmentthese, sondern hier geht es wirklich um radikale Innovation und Dinge, und da werden ganz viele Dinge scheitern, weil das einfach in der Natur der Sache liegt. Aber es geht eben um Dinge, die radikal innovativ sind und die so in der Form, also das, was Arweave macht auf der Storage-Seite, hat vorher noch niemand gemacht.
Wer hat das erfunden? Wo kommt der Typ her?
Das ist tatsächlich ein Team, das in Berlin auch sitzt zwischen Berlin und New York. Und das war eines der ersten Investments, und bin ich mir sicher, dass das an vielen auch vorbeigegangen ist, eines der ersten Krypto-Investments von Andreessen Horowitz und Union Square Ventures in
und
Berlin.
Und da wart ihr dann auch mit dabei?
Genau, wir sind dann auch... Wir waren
in
auch
derselben so, Runde oder davor? Oder
wir waren davor.
Ihr wart davor?
Genau.
Das ist ja, ich meine, das ist alles so, der normale Venture Capitalist, der jetzt vielleicht hier zuhört, der denkt sich, what the fuck? Ja, das ist ja so der Traum eines jeden Venture Capitalist, irgendwie sowas mal locker wegdroppen zu können. Ja, wir waren davor im Andreessen Horowitz und so, das ist jetzt ja nicht normal.
Das ja, so das ist so aber tatsächlich ein paar Mal passiert. Also wir haben bei zum Beispiel NIR, das ist ein anderes Blockchain-Protokoll, auch die Seed-Runde gemacht und da kam dann Andreessen und hat eine große A-Runde gemacht.
Kennt ihr die Andreessen-Leute mit?
Ja, klar, doch.
Und die sagen auch, okay, die Typen da von Greenfield aus Hamburg oder aus Berlin, die haben es drauf.
Ja gut, ich glaube, dass was natürlich uns tatsächlich zugute gekommen ist, fairerweise ist, wir sind in diesen, im Großteil dieser Runden sind wir oftmals der einzige deutsche, teilweise sogar der einzige europäische Investor. Das heißt,
obwohl es deutsche Teams sind.
Ich meine, ein anderes Beispiel, das haben wir jetzt tatsächlich nicht investiert gehabt, leider, ist, weiß nicht, ob du schon mal von Polkadot was gehört hast.
Ja.
Genau, so die.
Ist auch eine Währung, ne?
Genau, ist auch eine dezentrale, ist im Grunde du kannst im Grunde auf Polkadot auch, wieder ähnlich wie bei Flow oder bei NIR oder bei Ethereum auch wieder oben drauf Use Cases draufsetzen. Und auch das ist ein Thema, die haben vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren waren da schon ein Unicorn, haben auf 1 Milliardenbewertung geraced. Sind jetzt, glaube ich, mit 35 Milliarden, also wie gesagt, fully diluted Netzwerk oder Market Cap bewertet. Und da ist kein einziger Dollar, den die eingesammelt haben, aus Berlin gekommen, obwohl das ein Berliner Projekt ist. Ein Team sitzt in Berlin.
Das sind nur deutsche Typen, die diese.
Ja, ist eigentlich, also Gavin Wood ist eigentlich ein Engländer, der auch früh einer der Gründer mit bei Ethereum dabei war, dann da raus und dann Polkadot gemacht hat. Aber ein Großteil des Teams ist natürlich, wie gesagt, aus Berlin. Und ist,
da habt ihr auch dann früh.
Wir sind da nicht drin. Nee, wir sind da, das war vor unserer Zeit. Wie gesagt, wir haben 2018 ja den ersten Fund gestartet. Und dann 2019 eigentlich erst aktiv. Das haben wir leider gerade verpasst. Aber das zum Beispiel ist ein Beispiel, was auch komplett an der deutschen VC-Szene dann leider vorbeigegangen ist.
Auch an der Medienszene.
Richtig.
Jetzt die Kollegen Gründerszene oder weiß ich nicht, deutsche Startups, was immer so, oder Business Insider, wer immer da jetzt die Szene beobachtet, Manager-Magazin, das ist also eigentlich alle. Das ist ja, wir reden jetzt über Milliarden, die da verschoben werden.
Ja, und ich glaube aber auch, man darf natürlich nicht vergessen, dass das halt einfach wirklich, also das, was so etwas wie Polkadot oder Near baut, adressiert jetzt im ersten Schritt auch einfach eine andere Audience. Ne? Also es ist einfach, das ist sehr entwicklerlastig, ja, die gehen auf Entwickler zu und wollen, dass Entwickler eben kommen und tolle Applikationen bauen. Und da in der nächsten Iteration geht es eigentlich erst darum, sozusagen Face zum Konsumenten sozusagen aufzubauen.
Und habt ihr jetzt überlegt, ich meine, ihr habt bei dem Fonds ja ein paar Sachen, die ihr wahrscheinlich wegverkaufen könntet oder handeln könnt. Macht ihr das schon oder haltet ihr einfach alles?
Nee, wir halten tatsächlich noch alles.
Weil, also Hodel.
Wir hodeln. Wir hodeln. Teilweise, weil wir, wie gesagt, wir natürlich und alle frühen Investoren dann üblicherweise sich eben auch Lockups unterziehen müssen. Teilweise aber auch, weil wir einfach glauben, wie bei Flow, dass das noch lange nicht das Ende ist, sondern wir, wie gesagt, in unserem Fonds, wir sind auf 8 bis 10 Jahre strukturiert. Das heißt, wir haben durchaus den Atem nach hinten raus auch mindestens noch einen weiteren Zyklus eben mitzunehmen. Und da sind wir sehr, sehr bullish, dass das noch lange nicht das Ende ist.
Genau. Wenn man jetzt nachlesen möchte, was in der Szene so passiert, was sind denn so die Branchenmedien? Also wir haben jetzt schon festgestellt, Gründerszene und die klassischen sind es nicht. Was ist es denn?
Also du hast natürlich international, hast du so Seiten wie zum Beispiel Coindesk, Cointelegraph. Das meiste auch für uns an Informationen, was wir uns eben angucken und wo wir irgendwie Insights ziehen, ist ganz viel bei Medium. Dann tatsächlich aber auch bei Discord, Telegram, Twitter ganz viel. Also das ist
findest du was einzelne Personen dann folgen?
Einzelne Personen folgen, in einzelne Telegram-Gruppen reingehen. Und die richtigen Gruppen finden.
Discord ist ja auch diese Audio.
Richtig, genau. Discord auch ganz, ganz wichtig. Und das ist für uns eigentlich so eine ganz, ganz zentrale Informationsquelle. Also weniger jetzt so quasi die Mainstream-Media-Outlets. Da findest du dann oftmals so Fundraising-News und solche Geschichten. Aber das wirklich Inhaltliche sind oder auch oftmals technische Dokumentationen von den Teams selber natürlich irgendwie. Weil auch da alles offen ist. Also es ist ein sehr offenes Ökosystem, sehr, sehr offenes.
Was ja bei dir auch besonders ist, wenn man dich sieht, dann siehst du auch, du könntest ja auch gerade irgendwie so ein Fashion-Startup gemacht haben. Also sag ich dir mal, so ein bisschen, weiß ich, das neue, wie heißt das, wie heißt denn diese, sag mal, irgendwie jetzt nicht Zalando oder About You, was gibt's denn noch so an diesen Upscale, so Farfetch oder sowas? aber in Wahrheit bist du ja so ein Typ, der dann auch irgendwelche Dokumentationen von solchen neuen Applikationen da liest.
Okay. Nee, ich selber habe ja keinen technischen Background, aber mir macht das unheimlich viel Spaß, auch einfach damit rumzuspielen und das möglichst früh. Also, auch wenn ich vielleicht nicht so aussehe.
Crazy. Also, wir müssen das ein bisschen weiter verfolgen in den nächsten Monaten oder auch Jahren. Ich glaube, es war erstmal jetzt ein Einblick, ein Einstieg. Auch, ist ja auch technisch. Das ist ja auch selbst, also ich weiß ja selbst, aber ich bin wirklich kein Experte. Ich versuche da so ein bisschen ja tagtäglich so quer zu lesen, was so passiert. Und trotzdem ist es für mich nicht alles nachvollziehbar. Also psychologisch sowieso nicht. Ne? Warum kaufen jetzt Leute digitale Kunstwerke? Das muss man erstmal begreifen. Aber auch wie die verschiedenen Logiken zusammenhängen, also ne, die Währung, diese Coins oder dann halt die Firmen selber, die klassisch ja, Gesellschaften sind. Also jetzt meine der Christian Miele zum Beispiel hat jetzt da in SoRare investiert, was ja eine Firma ist. Das ist ja schon ein großer Unterschied. Ihr geht halt nicht in die Firmen ran, sondern ihr geht ja da in diese Layer darunter. Richtig. Eigentlich, in die Tokens oder in die Währung rein. Und dass ja am Ende, ja, es gibt ja auch Fonds an einer echten Börse, die einfach Währung handeln. Ne? Also irgendwie, das ist ja vielleicht ein bisschen am ehesten vergleichbar. Das in meinem Kopf zumindest.
Ja, nur, Währung oder Commodities, könntest du auch sagen.
Oder?
Commodities.
Ja, ja, genau. Also, aber halt keine Aktien, sondern halt irgendwie im Zweifel Öl oder irgendwas. Ja, also ist ja so.
Genau, weil du den, also das, um das vielleicht noch zu ergänzen, der Flow-Token als Beispiel wird in diesem Netzwerk auch genutzt, um für Transaktionen zu bezahlen. Und deswegen kannst du im Grunde das auch teilweise als so eine Art digitale Commodity sehen. Und der Wert, also die Modelle, die wir rechnen, die sind dann oftmals so geschraubt, dass wir uns angucken, was passiert, wenn mehr Volumen durch mehr Games oder durch mehr Applikationen entsteht, dann entsteht mehr Nachfrage nach Transaktionen. Mehr Nachfrage nach Transaktionen führt dazu, dass mehr Nachfrage nach dem Flow-Token entsteht, weil sonst können die Leute für die Transaktion nicht bezahlen.
Wunderst du dich manchmal, also, oder schüttelst du den Kopf, oder bist du es gewohnt, dass wenn Leute so ein bisschen, wenn du das erklärst, so dass sie so sagen, ja, okay, Zocker oder ein bisschen Spinnerei, das bist du wahrscheinlich gewohnt.
Ja, absolut. Und deswegen, du hast es am Anfang ja auch gesagt, man hört von euch oder hat von euch gar nichts gehört. Und das ist eigentlich auch einer der Gründe, weil wir sagen, also meine Aufgabe ist es nicht, den Markt zu erzählen, warum das gut ist, was wir tun und irgendwie spannend ist.
Aber müsst ihr nicht so einen Evangelist haben, müsst ihr nicht so Elon Musk oder irgendwer kommen oder und sagen, hey, guck mal, was hier passiert, und würde euch nicht mehr wünschen, dass da noch mehr
kommt? Ja, absolut. Also das auf jeden Fall. Und das tatsächlich, ohne da irgendwie immer mit dem Finger in die USA zu zeigen, aber Mark Cuban zum Beispiel, der hat vor 4 Wochen seinen ersten NFT selber auf die Chain gebracht. So, das heißt, da fängt es tatsächlich an. Ich meine, Elon Musk ist der größte Bitcoin-Evangelist dieses Jahres, könnte man wahrscheinlich sagen, mit 1,5 Milliarden, die sich Tesla dann an Bitcoin aufs Balance Sheet gelegt hat. So, das ist im Grunde, glaube ich, schon, das findet schon statt.
Bist du auch Bitcoin-Bullish?
Sehr, ja.
Ja?
Sehr.
Also machst du das ja nicht professionell, sondern beobachtest das. Warum bist du da so bullish?
Weil ich glaube, dass es eine Generation gibt, die nach uns geboren wurde und die Welt ohne Internet nicht kennt und die nur eine Welt mit dem Internet kennt und die auch im Internet groß und geworden ist und aufgewachsen ist. Und ich glaube, für diese Generation ist es wahrscheinlich genauso undenkbar wie für die Generation meiner Eltern, wobei ich die mittlerweile schon relativ weit dahin gebracht habe. Etwas rein virtuell Digitales zu kaufen und daran zu glauben, dass das im Internet lebt, dass das Wert hat. Und ich glaube, für diese Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist und die Welt davor nicht kennt, ist das genauso abstrus, zur Bank zu gehen und einen Bausparvertrag zu machen. Das heißt, für mich ist die langfristige These, und das ist eine These, die wahrscheinlich außerhalb jeglicher Vorlaufzeiten laufen würde, dass ich da absolut bullish drauf bin. Weil ich glaube, dass wenn du an diesen Use Case digitales Gold glaubst und an eine Diversifizierung, die irgendwann jeder macht, und Tesla und MicroStrategies und andere haben das ja letztens gezeigt, dann glaube ich, wird es auch auf den Otto-Normalverbraucher irgendwann überschwenken. Und witzigerweise, wenn du in Länder guckst, die wirtschaftlich die letzten Jahre nicht besonders gut dastanden, ja, wo auch das Vertrauen in die eigene Währung verloren gegangen ist, Argentinien ist da ein Beispiel, die Türkei aber auch, da ist die Durchdringung von Bitcoin schon wesentlich höher.
Warum sagt die amerikanische Finanzministerin, diese Janet Yellen, jetzt, das ist sehr gefährlich? So.
Ja gut, weil das wahrscheinlich, zum einen wahrscheinlich hat das eine geostrategische Komponente wahrscheinlich, so ein bisschen auch.
Weil es kurzfristig spekuliert
ist? Ja, einmal das, genau. Und auch, weil natürlich der US-Dollar als sozusagen wahrscheinlich noch vorherrschende Weltwährung irgendwie da das Ganze irgendwie auch einen protektionistischen Aspekt. Und klar, ich meine, wenn du in ein Asset investierst, wo es völlig normal ist, dass das mal 20% oder 5% oder 10% innerhalb einer Woche nach oben und nach unten geht, wo jedem normalen Trader irgendwie graue Haare wachsen würden, was im Kryptobereich völlig normal ist. Klar ist das dann, dass du den Durchschnittskonsumenten davor warnen muss, ja, weil da natürlich du auch viel Geld verdienen kannst. Aber ich glaube, wenn du langfristig daran glaubst, von heute auf 5 oder 10 Jahre und nicht von heute auf übermorgen, dann bin ich da absolut bullish dran.
Und was noch? Also Ethereum, was gibt's noch irgendwas von den großen Currencies?
Ethereum, gut, klar, unser Portfolio, das meiste ist auch public, also bei uns auf der Webseite haben wir.
Also wie heißt die Webseite? Greenfield?
Greenfield.one.
Okay.
Genau. Und weil Greenfield im Grunde der Gedanke daher, dass wir halt glauben, was hier passiert, ist Internetarchitektur auf einer grünen Wiese, die sich halt neu denkt und neu gemacht
wird. Wenn jetzt jemand da mit anlegen möchte, kann er eine Mail schreiben?
Könnte uns eine Mail schreiben, ja. Aber genau, und wir sind da auch immer offen und freuen uns über jeden, der
also Interesse hoffe ich, ist es so, wenn ich Investoren zu Gast habe und die das so was Neues erzählen, dass dann Leute auch mir schreiben oder sagen, ja. Krass, dann will ich gerne dabei sein.
Gerne.
Also, okay, ich mache auch gerne Intro. Jascha, ey, was eine Story.
Vielen Dank,
dass du vorbeigekommen
ja,
bist.
Ja, hat Spaß gemacht.
Alles klar. Rein. Ciao, ciao.
Ciao.
Es ist noch nicht vorbei. Ich habe noch einen sehr wichtigen Hinweis und zwar für den Klimaschutz. Es geht um die Firma Climate Partner, die seit 15 Jahren bereits versucht, am Klimaschutz zu arbeiten oder für den Klimaschutz zu arbeiten. Und sie tun drei Dinge. Sie gehen zu Firmen und sagen, okay, lasst uns doch mal bitte messen und bilanzieren, was ihr aktuell für einen CO2-Abdruck überhaupt habt. Wenn wir das wissen, dann erarbeiten wir gemeinsam Strategien, wie wir das reduzieren können. Und als drittes, für all das, was gerade nicht reduzierbar ist, finden wir Kompensationsmöglichkeiten. So, und das machen sie aktuell für 3000 verschiedene Firmen aus den verschiedensten Bereichen, digital hier von Tarek und About You sind auch dabei, aber auch Check24, Project A, T-Mobility, bis hin zu den klassischen Unternehmen wie Aldi, Edeka, Rossmann, sogar Nestlé. Wenn ihr auch wissen wollt, was Climate Partner für euch tun kann oder wie die arbeiten, was gerade die Probleme sind, dann schaut euch einfach mal deren Video an unter climatepartner.com/academy. Da stehen ganz viele weitere Infos, natürlich auch zu deren ganzen Offsetting-Strategien. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr das Thema angeht. Wir machen das auch hier bei OMR. Und das Ganze ist TÜV geprüft. Das ist glaubwürdig, so maximal glaubwürdig, wie ich es von außen erkennen kann. Deswegen climatepartner.com.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.